Ein Podcast mit einer Exklusivmeldung? Wann gibt's denn sowas? Zum Beispiel heute. Im Gespräch bei Abteilung Basketball, Head Coach John Patrick und Point Guard Per Günther. So, es ist 14 Uhr, das ist die vereinbarte Zeit gewesen, um anzufangen. Eigentlich sogar schon für unseren ersten Gesprächsgast. Ich sag guten Tag und wir hören gar nichts. Es ist gar keiner am Launchpad. Wo ist denn Alex Launchpad hin? Die Sache ist die, Alex ist schon da irgendwie, aber aktuell noch nicht physisch hier in unserem kleinen Studio. Denn wir hatten heute spätes Mittagessen bei Telekom Sport, hier versammelte Runde. Und Süßigkeiten brauchen wir auch noch. Und deswegen haben wir die ersten Sekunden. Ich glaube, der kommt da gleich. Jetzt kriege ich ganz großen Ärger. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt einfach lassen oder nicht. Das musst du entscheiden, Alex. Wir haben angefangen.
Ich habe fast vermutet, dass du das machst.
Die Sache ist die, wir müssen ja auch ein ernstes Wort reden. Unser letzter Podcast war, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die fanden den gar nicht so gut.
Nein.
Ja. Das ist faszinierend, oder? Also manchmal denkt man sich, oh, das war wirklich nett, das waren tolle Gespräche. Und wir hatten beide auch das Gefühl, es war nicht so rund, weil das mit Paul Zipser war sehr kurz. Da gab es ein paar Terminprobleme, okay.
Passiert.
Wie fand, bist du auch der Meinung, dass wir schlecht gearbeitet haben?
Ja, man kann ja nicht immer abliefern.
Ach komm, aber normalerweise wird er der Trainer entlasten.
Ja, es ist steht auf der Kippe.
Der Trainer, wer ist denn der Trainer eigentlich von uns?
Gute Frage.
Wir haben
Rückendeckung.
Wir haben Rückendeckung. Der Vorstand steht hinter uns, der Trainer steht hinter uns. Aber wenn das so ist, dann ist es oftmals zu spät. Vielleicht heute Abend das letzte Spiel für Nico Kovac beim FC Bayern.
Das kann auch sein.
Aber wir haben trotzdem.
Ich weiß nicht mal, Alex vom Ton, ich brauche bitte noch den Screenshot.
So fängt man hier an. So fängt man den Podcast an, wenn man rauchen geht, Süßigkeiten. Wo sind deine Süßigkeiten hin? Wie heißen die Dinge? Maltesers. Maltesers?
Scale.
Wow. Leiwand. Okay. Leiwand ist das. So, wir fragen einfach mal unseren ersten Gesprächspartner, was einen guten Podcast ausmacht. Wir begrüßen Per Günther in Ulm.
Er ist da, glaube ich.
Ja, Per, wir haben hier gerade kurz philosophiert, Alex und ich, weil wir angesprochen wurden, unser letzter Podcast war nicht so prall. Was macht denn einen guten Podcast eigentlich aus?
Das fragst du mich, oder?
Ja, du hast ja schon öfter sowas gemacht und du wirst ja wahrscheinlich...
Ich habe sowas schon öfter gemacht, tatsächlich. Ich brüste mich auch damit, dass ich schon quasi Podcast gemacht habe, als die meisten Leute noch gar nicht wussten, was das ist.
Das heißt, du hast den auch als Gastgeber schon gemacht?
Auf jeden Fall, als Gastgeber habe ich das auch schon gemacht. Ja. Per's Heimspiel hieß das großartige Programm damals. Bei Radio 7 kam das.
Genau.
Ich glaube, einmal im Monat am Donnerstag.
Und was ist vom Gefühl her, wie würdest du sagen, was macht einen guten Podcast aus?
Ich glaube tatsächlich, dass man sich ab und zu mal auf die Sendung vorbereitet hat sollte. Ich weiß, dass wir immer schlechter wurden gefühlt. Ja. Weil wir das Gefühl hatten, wir könnten es einfach nur mit unserem Charme und unserem Witz irgendwie schon schaukeln. Und dann wurde es irgendwann, hat sich das, glaube ich, ziemlich wiederholt. Also ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet auf die Sendung, habt ein brandheißes Thema. Perfekt wäre natürlich, wenn ihr so ein bisschen polarisiert, wenn ihr so ein bisschen auch Ecken und Kanten zeigt.
Ja.
Aber da mache ich mir bei euch beiden ja eigentlich keine Sorgen.
In puncto Vorbereitung, da bist du bei uns genau richtig.
Ja, die Sache ist die, man darf ja nicht immer über alles reden, ne? Also...
Ja, natürlich. Gerade ihr doch bestimmt. Als jetzt mal Telekom und die BBL als wirklich großartige Arbeitgeber, ich denke nicht, dass die euch da irgendwie einschränken.
Also die BBL ist zum Glück, also nicht zum Glück, aber ist nicht unser Arbeitgeber. Das ist nicht, ist die Telekom. Mit der hast du ja auch gute Erfahrungen gemacht. Das haben wir auch schon mal festgestellt. Ne? Da hast du deinen Frust über die sozialen Medien rausgelassen. Sehr nett damals.
Was heißt denn Frust? Ich war leichte Überraschung, würde ich sagen.
Ja, also völlig zu Recht. Also ich konnte das sehr gut nachvollziehen, dass du dich da beschwert hast über den, ja, was war das, Vertrag, den man dir angeboten hatte. Völlig in Ordnung. Wie sieht es denn mit dem neuen Vertrag in Ulm aus, den man dir angeboten hat? Ist das auch so ein All-Inclusive, Daten-Flatrate?
Ich weiß noch von nichts tatsächlich.
Ach so.
Ich, ja, Das war früher, ich weiß auch nicht, früher ging das, früher waren die Ulmer einmal früher bei mir dran. ich habe noch nichts gehört von Thomas. Sure. Ja, vielleicht in 9 Jahren dann oder und legt er mir ein unter das Weihnachtsbaum.
Oh, das kann natürlich auch sein, ne? Aber schon ein bisschen spät jetzt, ne? Fürs neue Jahr schon. Nee, aber Spaß beiseite. Wir haben ja über Ulm schon viel gesprochen hier in unserem Podcast in dieser Saison. Das ist ja wirklich alles andere als langweilig bei euch, oder?
Ja.
Also ist immer was los, im Guten wie im Bösen.
Es ist auf jeden Fall viel los. Ich hätte mir das tatsächlich vielleicht ein bisschen langweiliger vorgestellt dieses Jahr. Mhm. Einen soliden Start, vielleicht mal gleich 3-4 Spiele über 500 zu sein. Mhm.
War aber nicht so.
So ist es dann irgendwie manchmal nicht. Ne? Im Leben ist es dann, kannst du nicht aussuchen. Wieder Krise, schon 5 Krisengespräche hinter uns, schon Mannschaftssitzungen, alles schon durch, aber jetzt scheint es ja auch dann wirklich Früchte zu tragen. Ja. Ich glaube, das letzte Spiel war jetzt eines unserer besseren, von daher geht es ja jetzt vielleicht in die richtige Richtung.
Mhm. Ja, das stand in der Zeitung sogar, dass es eine Aussprache gab und Thorsten Leibenhardt vor versammelter Mannschaft jedem einzelnen Spieler seine Rolle erklärt hat. Da muss ich ja, was hat er denn dann dir erklärt? Was war das? Gab es da was Besonderes?
Nee, ich glaube tatsächlich, er war ganz zufrieden mit mir.
Ah.
Ich bin ganz gut weggekommen bei dem.
Das war so wie Knecht Ruprecht, so kurz vor Nikolaus.
Er hat tatsächlich auch das mit Statistiken quasi untermalt. Mhm. Ich glaube, manchmal ist es vielleicht auch immer das alte Wahrnehmungsspiel, dass der Spieler, also es ist sehr selten so, dass wenn ein Spieler nicht genug spielt, dass er dann irgendwie aber auch erkennt, seine eigenen Defizite vielleicht oder das, was er nicht richtig macht. Und Coach hat dann geglaubt, dass es vielleicht auch mal hilft, sich dann gemeinsam mal Statistiken anzugucken, auch sogar ein bisschen advanced, also kompliziertere Zahlen, die das quasi die Leistung des Spielers irgendwie darstellen sollen, um einfach auch vielleicht eine objektive Grundlage für so ein Gespräch dann zu haben.
Welche Werte?
Habe ich das auch noch nie gehabt, also kann ich auch nicht, aber ja, da hat er dir quasi erklärt, so das passiert, wenn in deinen so und so viele Minuten spielst du und das und so viel so oft feuerst du drauf oder so ist die Mannschaft defensiv oder besser oder schlechter oder und so hat er dann probiert den Leuten auch zu erklären, dass es nicht Willkür ist, wie sie dann eingesetzt werden.
Welche Disadvanced-Sets zieht er denn da heran? Das ist ja immer ganz spannend, da gibt es ja sehr viele, aber welche?
Ja, es war jetzt auch nicht ganz wild, also ich glaube, war auf jeden Fall Usage Rate, es war PER, es war ein bisschen erweitertes Plus-Minus, ich glaube ein True-Shooting-Percentage, so schon immer noch Sachen, die
nachvollziehbar
die schon immer noch kennen vielleicht.
Ja. Aber dann kommen manche Spieler und sagen, yes coach, I understand, but you know here is this, that, minutes, look at this number.
Ja, klar. Ja.
Aber obwohl das bei euch eigentlich super ausgeglichen ist. Es gibt nur 2 Spieler, die weniger als 20 Minuten spielen in der BBL, das sind Katie Reinhardt und du. In so einem
Fall. Das ist ja super, dann ist ja alles besser. du hast tatsächlich recht. Auf den Blick, das hat natürlich auch einfach mit einer Erwartungshaltung zu tun. Ich glaube, dass wenn es dann Spiele gibt, was weiß ich, Ryan Thompson spielt jetzt immer noch 20 Minuten, aber weniger oder was ich 25 vielleicht, aber immer noch, er hat eine kleine Rolle als letztes Jahr. Ich habe eine kleinere Rolle als letztes Jahr. Zum Teil ist Easys Rolle kleiner als letztes Jahr. Caden Reiner hat eine kleinere Rolle als letztes Jahr. Sei das jetzt Volumina oder was auch immer oder Würfe oder was. Also, ja, deswegen, es hat einfach damit zu tun, wie gehst du in die Saison, was erwartest du und ich glaube auch, an welchem Punkt in deiner Karriere bist du.
Ja.
Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, von einem 24-Regen zu erwarten, okay, letztes Jahr hast du eine bessere Saison oder was heißt, vielleicht mehr Outputs gehabt und dieses Jahr beschneiden wir dich ein bisschen. Das ist dann natürlich in der Phase das Letzte, was du hören willst, sondern da hast du das Gefühl, okay, ich werde jedes Jahr besser, ich will jedes Jahr mehr, ich will jedes Jahr mehr Geld verdienen, mehr Würfe haben, mehr Punkte machen, besser aussehen, mehr gewinnen. Da ist dann irgendwie, das ist dann ein gefühlter Rückschritt.
Warst du auch so mit 24?
Das ist, glaube ich, einfacher als Methusalem, als irgendwie als Jungspund.
Warst du denn auch so mit 24? Vom Anspruch her?
Also ich glaube, dass wenn ich mit 24 mein Coach zu mir gekommen wäre und hätte gesagt, wir müssen jetzt mal über deine Rolle sprechen, wäre schön, wenn du dich ein bisschen, weißt du, wir haben da andere Jungs, aber das sind doch 8, du kriegst mal noch 15 tolle Minuten. Ja, das wäre schwieriger gewesen, glaube ich, als das. Das ist jetzt dieses Jahr der Fall.
Aber jetzt, wenn du bist ja jetzt 30 und wenn jetzt der 24-Jährige kommt und sagt, ey Coach, also mit den Minuten, das passt so nicht, gehst du dann zu dem 24-Jährigen und sagst du, ich kann das total nachvollziehen, ich war auch so, aber fürs Team ist besser, wenn du jetzt die Klappe hältst?
Ja, das ist wahnsinnig schwer zu vermitteln. Klar kannst du auch sagen, das würde ihm jeder sagen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es tatsächlich auch Erfahrung dazugehört, zu erkennen, dass du das leere Set dir auch nicht weiterhelfen. Also dass da schon auch ein Wert drin ist zu gewinnen. Ein Wert ist ein Wert hat, eine kleine Rolle in einem Playoff-Team zu spielen, als wenn man jetzt Teil von einem Ulmer Mannschaft ist, wo zweimal hintereinander angenommen die Playoffs nicht geschafft werden und du legst da trotzdem Nummern auf. Das ist de facto einfach so. Mittlerweile ist es, dass Vereine deutlich smarter geworden sind beim Recruiting. Da geht es um Charakter, da geht es um Gewinn in seinen Stationen. Aber also da ist eine große Diskrepanz, ob man dir das sagen kann und ob du das trotzdem verstehst oder akzeptieren willst. Und ja, das größte Problem ist dann, wenn du nicht gewinnst. Also es ist einfacher, jemandem zu sagen, hier, verzichte ein bisschen auf 4-5 Minuten und da, aber dafür spielst du eben bei einem tollen Eurocup-Team und kommst ins Halbfinale der BBL. Das ist das eine. Das andere ist, gib mir mal 5 Minuten und 3 Würfe und wir werden dieses Jahr 15. Oder wir starten 1-6 oder 1-5. Da werden die Leute dann unruhig.
Ja. Ja, jetzt habt ihr ja genügend Zeit zu trainieren, 2 Wochen Pause und wie ich gehört habe, wird weiter durchtrainiert. Das ist ja, also alle wollen ja immer spielen, dann kann ich ja sagen, ja super, habt ihr jetzt ganz viel Training. Ist das ein bisschen, ist das ein bisschen überraschend jetzt für euch gekommen, dass der Coach sagt, nee, also die 14 Tage Pause, Spielplan stimmt, aber im Training machen wir jeden Tag weiter?
Nee, überraschend würde ich das nicht sagen. Natürlich ist auch da, ja, also ich hätte mich auch über ein paar Tage mehr frei gefreut. Man ist es auch gewohnt gewesen. Coach Leibenhardt ist eigentlich jemand, der sehr gönnerhaft dann oft mit dieser Zeit auch umging, weil er eben auch erkannt hat, dass wir ja ein Jahr aus in die Playoffs gekommen sind, dass es eben wirklich ein Marathon ist, dass es entscheidend ist, dass du dann im April, Mai wirklich völlig gesund und völlig spritzig bist und dass du da immer noch Bock hast auf deinen Job. Deswegen war es ihm immer wichtig, dann, wenn er die Chance hat, auch freizugeben. Aber ich glaube jetzt tatsächlich, dass man, Urgency, das ist tatsächlich jetzt darum geht und dass es tatsächlich jetzt eine ganz entscheidende Phase der Saison ist und dass wir hier vielleicht auch einen Grundstein legen können in dieser extra Trainingswoche, die vielleicht wirklich jetzt, wer weiß, die nächsten 1-2 Spiele in eine Richtung kippen für uns und dann auf einmal entwickelt sich eine Dynamik. Also natürlich kann ich die Situation von Coach Leibenhardt auch verstehen, der genauso wie ich zum Beispiel oder wie andere Leute auch jetzt auch noch um seine Karriere nicht kämpft, das wäre zu scharf gesagt, aber der natürlich auch weiß, dass er dass seine Leine kürzer wird und das letztes Jahr nicht gut ist. Und er will natürlich alles, was er kann, dafür sorgen, dass wir jetzt die Wende einleiten, dass wir schnellstmöglich auf dem Playoff-Platz sind. Und da gehst du halt in die Halle und trainierst.
Ja. Ganz normal. Und er hat auch noch keinen neuen Vertrag, wie zu lesen war. Also da seid ihr ja beide sozusagen mit dem gemeinsamen Schicksal. Ja, trotzdem hast du ein bisschen Abwechslung dann in den nächsten Tagen. Wir haben das ja schon verkündet als neuer Experte hier bei Telekom Sport für die Nationalmannschaft. Am kommenden Montag dein Debüt beim Spiel Deutschland gegen Estland in Ludwigsburg. Wir alle freuen uns natürlich sehr drauf, weil, was glaubst du, warum wir Bock hatten, dass du der Experte wirst? Was spricht da so für dich? Bewirb dich nochmal so aufs Neue.
Ich soll mich jetzt selber feiern.
Elevator Pitch.
Ja, feier dich mal so ein bisschen ab. Nee, aber was glaubst du, was du für eine Farbe reinbringen kannst? Was wir toll finden?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass ich werde vielleicht sogar ein bisschen nervös sein.
Ach komm, du?
Ja, weiß ich nicht. Nein, also ich nehme das schon ernst. Ich habe ja ein paar Jungs gesehen, ich glaube, ich habe Robin gesehen. Nils habe ich, glaube ich, auch mal gehört. Mike habe ich mal gehört bei einem Spiel. Mhm. keine Ahnung. Ich,
ja, es geht natürlich auch darum, dass du jetzt ein bisschen Distanz hast zur Nationalmannschaft. Wir haben es gerade nochmal recherchiert und Alex hat die Zahl 2013 rausgekramt, ja, wo dein letzter Auftritt war in der Nationalmannschaft. Welche emotionale Verbundenheit hast du denn noch? Also hättest du dir das Spiel oder schaust du dir die Spiele generell sowieso an von der Nationalmannschaft und denkst an die guten alten Zeiten und zitterst mit oder wie ist da die Einstellung?
Die guten alten Zeiten, ja. Das, nee, tatsächlich glaube ich, bin ich in einer perfekten Situation, weil ich wieder vollkommen meinem Fan-Dasein der Nationalmannschaft angekommen bin. Also ich muss tatsächlich sagen, dass natürlich war ich großer Brandt-Hagen-Fan als kleines Kind. Ich bin auch LeBron James-Fan, habe seine Teams wirklich viel verfolgt als junger Kerl. Nichtsdestotrotz gab es für mich nichts Größeres als eine Nationalmannschaft, die um Medaillen mitgespielt hat. Mhm. Also die Phasen, wo noch Nino Garris und Nikak Batze dabei waren und Dirk. Und dann zwei kleine Aufbauspieler tatsächlich. Und du hast das trotzdem um Medaillen mitgespielt. Und dann eben 2002, 2005. Das war, glaube ich, schon als Basketball-Fan mit das so die größten, für mich die größten Erlebnisse. Mhm. Und ich vermute, dass ob da tatsächlich jetzt mal eine Silbermedaille so rauskommt, das ist natürlich jetzt, die Frage kann man jetzt noch nicht beantworten, aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass es, dass die Mannschaft das Potenzial hat, in den nächsten 10 Jahren wieder um Medaillen oder jetzt vielleicht schon nächstes Jahr 2019 als Außenseiter um eine Medaille mitzuspielen. Mhm. Das ist großartig. Ich bin lange, ich bin auch, wie gesagt, es gab auch kein böses Blut. Ich bin auch wirklich jetzt weit davon entfernt. Das sind vom Medical Staff sind großartige Jungs. Ich finde viele Spieler toll. Ich bin befreundet mit manchen Spielern. Also es gibt keine bösen Gefühle. Ich freue mich einfach, dass wir eine geile Truppe haben und dass sie so jung ist und dass wir da jetzt wirklich was vor der Brust haben, was uns allen, glaube ich, viel Freude bereitet. Mhm.
Und wie sieht das dann aus mit Kritisieren? Ich meine, Easy Akpina ist ein Teamkollege von dir. Wenn der jetzt so richtig Käse spielt, dann musst du da ja vom Leder reißen.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass das, solange ich noch spiele, wird das natürlich durch eine rosa-rote Brille gefärbt sein.
Was eine orange Brille. Magentafarbe in dem Fall.
Ja, das wird man mir dann verzeihen müssen. Dann werde ich der positive Onkel sein.
Das glaube ich doch nicht.
Aber natürlich mit Schiris und mit den Trainern, da wäre ich sehr hart ins Gericht.
Ja, Schiris würde ich auch ein bisschen aufpassen, denn die siehst du eventuell noch wieder.
Ja.
Also die Nationalmannschaft siehst du nicht mehr wieder. Das Thema ist ja, glaube ich, durch, oder?
Ja. Ich wurde tatsächlich bis vor letztem Jahr immer noch mal wieder von irgendwelchen Heinzis gefragt, ob ich mal wieder angreife.
Das war, glaube ich.
Wie findest du denn den Starting Point Guard der deutschen Nationalmannschaft eigentlich so?
Er ist kein Schlechter. Also hier meine, also Expertenmeinung habt ihr schon mal von mir.
Sehr fundiert.
Er kann was, der Junge.
Ja, warte, wir hauen einen Tweet raus, Peer Günther über Dennis Schröder, er ist kein Schlechter.
Ja.
Nee, der ist ja auch ein bisschen erwachsen geworden, so, also jetzt gar nicht mal nur basketballerisch, sondern wahrscheinlich auch so ein bisschen so abseits vom Feld, ne?
Ja, das unterstellt man ihn dann vielleicht so als Ferndiagnose, das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass er sich immer noch auch was Außergewöhnliches beibehält, dass er nicht zu gerade wird, weil mir gefällt das eigentlich. Ja, also,
bisschen schräg sein.
Das ist ein sehr spannender Typ.
Ja. Sag mal, wird eigentlich unter den Spielern über sowas, wir haben ja diese Sache mit diesem Nationalmannschaftsfenster, das ist ja wirklich graue, fürchterlich hässliche Sportpolitik. Wir müssen da immer wieder drüber reden, weil wir natürlich mit dem Spielplan konfrontiert werden und mit Euroleague-Mannschaften, die ihre Spieler nicht abstellen. Aber sprecht ihr Spieler da eigentlich auch drüber? Also was man dagegen machen kann?
Tatsächlich nein. Also nee. Ich glaube auch, dass man unterschätzt, wie wenig informiert manchmal Spieler sind. Also tatsächlich, man kriegt eine Anweisung, also gerade wenn man dann, was ich gucke, dann jetzt ist natürlich easy, der unser Nationalspieler und so, du bist dann, glaube ich, wirklich von den Entscheidungsträgern und so weiter, von diesem ganzen bürokratischen Apparat, der dahinter steht, so weit entfernt. Mhm. Du sprichst dann mit Henrik Rödel und du besprichst Basketball und dann sagt er dir, wann kommst du zum Training und dann gehst du dahin und dann spielst du. Und dann unterhält sich vielleicht, also wir unterhalten uns vielleicht, ob er müde ist und ob er danach einen Tag freikriegt und dass er platt ist, ob das jetzt gut ist oder ob ihm das schlechter gefällt. Aber was man jetzt sportpolitisch, wie man sich da organisieren könnte oder wie man da vorgehen sollte oder wie es besser funktionieren würde, das kommt tatsächlich überhaupt nicht zur Sprache.
Wir haben mal ein Medientrainergespräch gehabt mit dem Ex-Coach des FC Bayern, mit Sascha Djordjevic. Und der hat die interessante These aufgebracht, dass man streiken sollte. Dass also alle Trainer und Spieler, egal ob jetzt Euroleague-verbundenes Team oder FIBA-verbundenes Team, an einem Spieltag nicht in die Halle gehen sollten, um den beiden Organisationen, so nenne ich sie jetzt mal, zu zeigen, mit uns könnt ihr das jetzt nicht machen, jetzt einigt euch mal und fertig. Wie findest du sowas? Würdest du dich da anschließen?
Ich finde das eine Hammer-Idee. Ich finde, wir sollten einfach direkt den 26.12., wenn wir in Braunschweig spielen, und einfach rufe ich den Sascha mal an und sag, komm Sascha, da ziehen wir jetzt durch und dann, also ich würde direkt ein Datum dann vorschlagen.
Ja.
Und dann machen wir das einfach, dann bleiben wir alle zu Hause.
Ich erinnere mich daran, Per, dass du schon mal geschimpft hast gegen diese Affentennis, hast du es damals genannt, ne? Dass man zwischen den Jahren sowieso nicht richtig Basketball spielen kann.
Da bin ich alt und milde geworden.
Ja.
Das gehört einfach, ich weiß, das gehört dazu. Ich finde, das ist absolut legitim von der Liga, dass sie die Aufmerksamkeit nutzen wollen und das Fenster nutzen wollen. Ich glaube immer, dass es ja eine Art und Weise. Für mich wäre die beste Lösung, dass es da wirklich klar. Jetzt kommt auch wieder. Jetzt kann ich gar nicht mehr sagen qualifiziert, weil jetzt natürlich die BBL unter Druck ist, überhaupt Spiele loszuwerden. Also das Letzte, was die BBL jetzt noch machen kann, ist noch mehr Pause.
Ja.
Aber ich glaube, dass tatsächlich wenige Top-Spiele vielleicht und von ausgeruhten Spielern besser ist als wir spielen dieses Jahr am 26., am 29., am 3. und am 6.
So,
jetzt kann jemand sagen, dass da präsentieren wir wunderbaren Basketball und das ist eine tolle Chance.
Und die Leute haben Zeit.
Ja. Ich würde jetzt dagegen halten, ja, das würde dann machst du lieber Bayern gegen Alba und dann machst du, was weiß ich, Ulm-Bamberg und dann oder was so noch ein, zwei Derbys vielleicht, ein Nordderby, wie auch immer. Vechta Bremerhaven spielt dann auch und dann hast du ein paar Spiele, die Fans gucken können und dann ist das vielleicht auch gut, sogar von guter Qualität und es gibt Aufmerksamkeit und dann hörst du, dann lässt es auch sein. Dann gibt es trotzdem noch vielleicht ein paar Tage Besinnlichkeit für die Sportler.
Okay.
Den Kampf werde ich jetzt auch nicht mehr kämpfen.
Ich wollte gerade den Tweet raushauen, per Telekom-Experte Per Günther, für die Verkleinerung der Easy BBL.
Auch da
scheiden sich die Geister. Sag das nicht deinem Geschäftsführer, der ist dagegen.
Wer ist dagegen? Mein Geschäftsführer.
Ja, Thomas Stoll ist gegen die Verkleinerung der Liga. Der möchte.
Ja, der ist ein Visionär, ist auch ein Denker und ist ein großer Macher. Von daher maße ich mir da nicht an, prinzipiell ihn da jetzt so unkorrekt. Ich müsste mich tatsächlich nochmal damit diesen solchen Themen, wenn ich da irgendwie schon festgehalten werde und das sollte aufnehmen, da sollte ich ja vielleicht echt tatsächlich
ist ein schwieriges
eine
Thema.
Gefestigte also, Meinung haben.
Du, Per, ich habe, glaube ich, meine Meinung zu diesem Thema auch schon 7-mal geändert und ich komme auch auf keinen grünen Zweig, weil einerseits ist das schön, also zweiter Weihnachtstag oder zwischen den Jahren, es gibt ja auch sowas wie Christmas Games in der NBA oder eben Boxing Day, Fußball, England, das sind alles Kultgeschichten.
Ja, und das sind natürlich die absoluten Top-Spiele am Christmas Day in der NBA, da planen sie ja die ganze Regular Season hin auf diesen Tag.
Das stimmt.
Ja.
Das heißt also, Braunschweig gegen Ulm ist aus deiner Sicht dann kein Top-Spiel, obwohl Braunschweig ja tatsächlich vor euch steht, oder? Wie sieht das in der Tabelle?
Ja, es wird wahrscheinlich ein Playoff-Kampf um den 8. Platz.
Das kann sein.
Kann ich euch schon mal ein paar Ideen für den Aufmacher braucht, dann...
Sehr gerne, Frau Wilmer.
Also, das brauchen wir übrigens wirklich.
Vorher gerade drüber nachgedacht. Und Frankfurt und Crailsheim habt ihr dann noch und am 6. Ah ja, Bamberg zu Hause.
Ja, das schaut auch. So für alle was dabei.
Ja, genau. Also Stand der Dinge ist jetzt Ende November, du hast noch keinen neuen Vertrag, bist 30 Jahre alt jetzt. Also da geht doch noch was, oder? Weil es war auch wieder zu lesen, Knie und Gesundheit und ich wollte dieses Thema nicht ansprechen und ich kann es auch rausschneiden danach, es ist kein Problem. Aber wie geht's dir denn so?
Ich sag mal so, wir haben gerade darüber gesprochen, dass ich 2013 auch quasi mein letztes Nationalmannschaftsspiel gemacht habe. Sicherlich gab es auch Sachen, die mich in der Nationalmannschaft gestört haben oder die irgendwie für mich nicht gelaufen sind. Nichtsdestotrotz, der Hauptgrund dafür oder der Hauptgrund, warum ich mit Fleming abgesagt habe danach, war, dass ich nicht zugetraut habe, dass mein Körper das aushält, 9 Monate BBL zu spielen und dann 2 Monate Nationalmannschaft zu spielen. Da war ich 25, als ich das Gefühl hatte, ich glaube nicht, dass das für mich funktioniert. Ich glaube, dass dann meine Karriere mit 28 zu Ende ist. Da habe ich da eine Entscheidung getroffen, auch ja, um meine Karriere zu verlängern. Oder dass ich hatte da viele Knieprobleme, habe da einen kleinen Eingriff gehabt. Von daher, wenn man das sieht und wenn man dann denkt, dass wenn ich mit 25 das aufhöre und jetzt 5 Jahre weitergespielt habe, ja, da muss man schon, ich meine, das ist ein Thema für mich, definitiv. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass es meine letzte Saison ist. Aber das muss ich jetzt nicht entscheiden, das kann ich entscheiden. Ich kann das tatsächlich genießen. Natürlich habe ich die letzten 2 Jahre waren weit davon entfernt, wie ich mir mein Basketballleben oder meinen Traum vorstelle. War wirklich viel Schwieriges dabei. Sei das Körper, sei das dann das von einer körperlichen Geschichte auf eine Geschichte, die dann einfach auch sogar mechanisch mir Probleme bereitet hat, dass ich nicht mehr so geworfen habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Das führt dann dazu, dass es vom Kopf her auch nicht mehr so richtig viel Spaß macht. Und ich bin sehr froh, dass ich bin gerade an einem Punkt, wo es mir unglaublich gut geht, wo ich mich sehr wohl fühle, wo das Spiel mir Spaß macht, wo ich das Gefühl habe, ich habe eine Rolle, in der ich Spiele beeinflussen kann. Ich treffe, ich schieße jetzt 50% von der Dreilinie.
Ja, denn die Quoten sind sensationell.
Ja, und das ist cool. Ich freue mich, dass ich das so für mich wieder hinbekommen habe. Ich habe viel gearbeitet diesen Sommer, und das war das Wichtigste für mich, dass ich das irgendwann mal wieder in den Griff kriege. Ob ich jetzt am Ende des Jahres 38% von der Dreilinie schieße, ist mir egal, aber dass ich einfach wieder meinem Jumper vollkommen vertraue, dass ich meinem Spiel vollkommen vertraue.
Aber wenn's dir
das so, war die große Aufgabe für mich, und das habe ich geschafft, und jetzt hoffe ich einfach, dass dass ich im März oder im Februar, wenn es dann vielleicht wirklich darum geht, so eine Entscheidung zu treffen, dass es mir dann gut geht, dass ich das Gefühl habe, das könnte ich nochmal ein Jahr machen. Aber wie gesagt, das muss ich tatsächlich jetzt nicht entscheiden.
Okay, aber interessant, dass du in der Phase, wo es dir eigentlich sehr gut geht, doch drüber nachdenkst, dann zu sagen, naja, weil irgendwie so auf so Pro A und sowas hast du ja wahrscheinlich auch keine Lust mehr, dann irgendwie sowas. Ne? Das wäre dann ja irgendwie nur um des Spielens willen irgendwo reinzuhüpfen. Nee,
also wenn ich spielen kann, dann werde ich bei Ulm spielen. Und wenn ich nicht spielen kann, wenn ich das Gefühl habe, entweder es bringt mir nichts oder ich spiele tatsächlich nur, um nochmal einen Check mitzunehmen, oder ich habe das Gefühl, ich stolper dann nochmal 1-2 Jahre in der Arena rum, wo ich 8 Jahre, die ja sportlich meine besten Jahre hatte, wo ich das absolut genossen habe, die Heimspiele. Da glaube ich nicht, dass ich mich da irgendwo wie präsentieren will als der alte Herr, der dann irgendwie nochmal vielleicht eine Minute reinkommt und der das Handtuch wedelt und der dann irgendwie die gute Seele ist. Da glaube ich, wie gesagt, das ist jetzt auch noch spekulativ, aber ich glaube tatsächlich, dass das keine Rolle ist, die ich ausfüllen möchte.
Ja, nee, das ist auch nachvollziehbar. Wir haben ja hier auch drüber diskutiert, ob nicht Nowitzki vielleicht doch hätte besser aufhören sollen oder ob er Gefahr läuft, da den Absprung einfach zu verpassen.
Ne? Jeder Sportler, glaube ich, das ist einprogrammiert. Ne? Das hat einfach ein Haltbarkeitsdatum, seine Karriere, und tatsächlich, es gibt Leute, die genießen einfach den Prozess, die genießen die Jungs, die genießen die Umkleidekabine etc. etc. Und es gibt so viele Dinge, vielleicht auch nur nicht nur das Spiel an sich, die dich dazu verleiten, weiterzumachen und gierig danach und süchtig danach zu sein. Da muss es jeder, und tatsächlich bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich mich damit auseinandersetzen muss.
Das hat Nowitzki tatsächlich in einem Podcast gesagt, neulich bei JJ Redick, dass ihm diese ganze Camaraderie einfach so fehlen wird. Und dass das so ein Riesenaspekt ist, würde man gar nicht glauben bei ihm, weil er so ein bisschen eigenbrötlerisch dann ja auch gewirkt hat phasenweise. Aber das, also wenn du drüber nachdenkst, also das klingt ja so, als ob du dich wirklich nach dieser Saison hinsetzen würdest, okay, was werde ich machen? Spielt dann das auch eine Rolle wahrscheinlich, oder? Dass das halt alles wegfallen würde?
Ich meine, das spielt eine Rolle, aber vielleicht jetzt nicht in die Richtung, in die du denkst. Also
anders,
tatsächlich, wenn er davon spricht, von Camaraderie, von mit Jungs zu spielen, mit denen du Schlachten geschlagen hast, von 4-5 Jahresverträgen, was weiß ich, ob ein Berea oder mit wem er da jetzt, wer da sein Buddy ist, mit das weiß ich ja nicht, ich kenne ihn nicht.
Ich weiß, was du meinst.
Dann ist natürlich das auch vielleicht was, eine Abwesenheit davon. Ich meine, du hast in der Bundesliga, gibt es nicht unbedingt sowas Vergleichbares. Klar, es gibt Vereine, die aus dem Kern zusammengehalten haben, uns ist das oft nicht geglückt. Also wer weiß, ne? Ein Ismet läuft aus, ein David Krämer läuft aus, ein Fotou läuft aus, ein Ryan Thompson läuft aus. Klar wird das auch in die Entscheidung vielleicht nicht besonders groß. Der Körper wird den Löwenanteil ausmachen. Ja, aber dann musst du dir überlegen, ob du dann, wir hatten wahnsinnig viele Umbrüche in die letzten Jahre.
Der Integration der neuen Spieler, der nervt einfach auch oder kann schlauchen, sagen wir so.
Ja, klar, das kann auch. Und wenn ich meine, wenn ich sage, okay, ich bin nächstes Jahr mit 10 Jungs, die ich noch nie gesehen habe, wieder im Lockerroom, das macht es dann vielleicht einfacher zu sagen, tatsächlich muss ich auf meinen Körper hören und ich spiele nicht mehr. Mhm.
Du hast ja auch mal im Interview, ich glaube, das war gar nicht so lange her, bei Sport1 das Interview angedeutet, dass du dir eh auch vorstellen kannst, was so im Verein noch zu machen. Ist das so richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung?
So weit bin ich noch nicht, dass ich mir über Sachen so konkret Gedanken mache. Ich bin ein wahnsinniger Basketball-Fan. Ich habe ganz viel mein Leben wirklich auf Basketball ausgerichtet in vielen Aspekten und würde dem Spiel schon auch gerne in irgendeiner Art und Weise verbunden bleiben. Ich denke aber nicht, dass ich werde auf keinen Fall Trainer sein. Das kann ich mit absoluter Vehemenz ausschließen. und sonst bleibt dann ja nicht mehr so viel. Aber
warum denn nicht Trainer? Sag mal einen Grund, sag mal den Hauptgrund.
Also ich glaube tatsächlich, dass dass du keine 20-jährige Karriere, also dass du ein Paradiesvogel bist, dass du der weiße Wal bist, wenn du da durchkommst, 20 Jahre hauptamtlicher Basketballtrainer, ohne dann irgendwie an der Psychopathengrenze oder dem Alkoholismus zu verfallen.
Ist das so ein tougher Job?
Ich glaube wirklich, dass es kaum Stress, also es gibt 1 Milliarde Jobs, die stressiger sind. Aber wenn ich jetzt nur mal Spieler mit Trainer vergleiche, ich glaube Trainer, also ich spiele jetzt, mach ein Scheißspiel. Geh nach Hause, sag, was heute passiert. Oh, ich habe heute 7 Mal daneben geworfen. Oh, ich habe 4 Freiwürfe daneben geworfen heute. So, dann gehe ich am nächsten Tag, am Montag gehe ich in die Halle und dann schmeiße ich 200 Freiwürfe. Dann mache ich das nochmal 2-3 Wochen und dann gehe ich davon aus, dass ich das Problem behoben habe. Als Trainer hast du keine Ahnung, was passiert, wenn Samstag der Ball hochgeht. Du hast keine Ahnung. Du kannst eine grandiose Trainingswoche gehabt haben und die Spieler funktionieren einfach nicht, machen nichts. Oder du kannst denen 5-mal erklärt haben, dass es so funktioniert und die machen was anderes. Du kannst, also wirklich, und dann weißt du nie, woran es liegt. Habe ich zu viel trainiert, habe ich zu wenig trainiert? Habe ich nicht die richtigen Sachen trainiert? Habe ich die falschen Spiele aufgestellt? Habe ich die falschen Auszeiten genommen? Wie muss ich mit dem sprechen? Wo muss ich mit denen Samstag anfassen? Habe ich den vielleicht angeschrien? Ist ja traurig. Vielleicht liegt es auch gar nicht daran. Vielleicht hat einer einfach keinen Bock gehabt oder seine Frau hat ihn verlassen oder irgendeiner hat schlecht geschlafen am Abend davor. Das weißt du aber alles nicht. Ich glaube wirklich, dass Basketballtrainer zu sein, dich wirklich wahnsinnig macht.
Mental auslaugt einfach, ne? Auf
also wirklich, das ist zu viel. Ich glaube, du hast so viele Rädchen. Also ich als Spieler weiß, okay, bring den Ball nach vorne, von 5 schießt 3 rein und dann gib nochmal 2 gute Pässe und dann hast du einen Job gemacht. Als Trainer sind so viele kleine Parameter, an denen du drehen könntest und wo du nicht weißt, du nicht hundertprozentig sicher, ob das richtig ist oder falsch. Seit dem Sommer, ganzen Sommer planst du die nächste Mannschaft. Und Wahnsinn. Dann hast du irgendwo eine Familie. Und das nächste ist, also jetzt haben wir jetzt noch irgendwie 73-jährige Trainer, die irgendwie Trainer des Jahres werden. Und du hast aber auch 25-jährige von der Euroleague ausgebildete Trainer. Aber du hast immer nur noch 18 Jobs in der ersten Liga in Deutschland.
Genau, ja.
Und du willst vielleicht noch verkleinern. Also wenn du jetzt mal kurz noch grob überschlägst, wer irgendwie... Es ist ein Mike Koch, der irgendwie mit Bonn Erfolge gefeiert hat und Europameister war als Spieler und der jetzt erstmal nicht mehr in der Bundesliga aufgetaucht ist, und da, um einen zu nennen, von 10 wahrscheinlich, die in der Warteschleife stehen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Job, den ich nicht,
Okay, ich kann es verstehen, Per. Du hast es sehr schön erklärt und ab sofort habe ich noch mehr Mitleid mit den Jungs. Also ich wundere das ja eh auch. Also das ist genau wie du sagst, denke ich mal, sicherlich auch mental unfassbar schlauchend und fordernd. Aber naja, ein Baustein deiner neuen Karriere steht ja dann demnächst an am Montag. Wir freuen uns sehr.
Absolut.
Wer weiß, was daraus entsteht? Wer weiß, was daraus entsteht?
Das ist ja auch ein basketballnaher Job.
Genau. Und du kommst aus Hagen. Das ist auch ein ganz großer Vorteil in dem Job.
Ich weiß ja nicht.
Das kann nur helfen. Gut.
Ja. Wenn ich ein Xing oder ein LinkedIn-Profil mir mache, dann wisst ihr, dass das wirklich alle Hopfen und Malz vorbei ist. Wie so ein pseudo-seriöses Foto mit einem Jackett mache, ja, und dann irgendwie euch adden will im März, dann wisst ihr, was los ist.
Die wiederholten Anfragen, Herr Günther möchte sie zu ihrem Netzwerk hinzufügen. Immer wieder.
Du kannst ja auch direkt einen neuen, du kannst dir was überlegen, dass du so eine Art bunter Vogel wirst. Also so Greg Sager-mäßig, dass du von vornherein mit einem bunten Jackett rumläufst oder irgendeine Mütze aufhast oder.
Mhm. So ein paar Props, die werde ich mir auf jeden Fall überlegen.
Ja, noch hat der Job nicht angefangen, direkt von Tag 1 an mit dem neuen Image da stehen. Ne?
Körny als dein Imageberater, das ist ein sehr spannender Ansatz.
Hosenträger oder sowas oder eine Fliege. Ich bin so gespannt auf Montag, ich kann es kaum erwarten. Ich bin zwar nicht an deiner Seite, das wird Chris Schmidt machen, aber ich werde sowas von zu Hause vor dem Fernseher hocken. Um mir das reinzuziehen.
Du manage die Erwartung auf jeden Fall grandios. Das gefällt mir richtig gut.
Du, also ich, es ist auch eine Frage, ob du mit Druck gut umgehen kannst. Ne? Das,
ja, gut, schauen wir mal.
Davon gehen wir einfach aus.
Peer. Ich habe noch eine schöne Trivia zum Rausschmeißen. Weil wir über das letzte Spiel 2013 gesprochen haben, Nationalmannschaft. Peer, du weißt noch sicher, gegen wen das war.
Das war gegen Israel.
Korrekt. Schaffen wir es, alle 12 Spieler zusammen zu bekommen? Die mit dir gespielt haben. Du warst Topscorer übrigens.
Ey, mit 15 Punkten, ja. Das
ist korrekt. Wow. Dann gab es noch einen mit 15.
Oh, das weiß ich. Tatsächlich, ich glaube, Zwina war sogar vor Ort. Sunny Pfeiffer, Heiko, Luca, Robin,
ja,
Tibor.
Ja. Ja. Dann haben wir.
Und dann hast du Basti und Carsten.
Basti, Carsten, korrekt.
Dann hast du
einen sehr jungen
Mike.
Genau. Nicht schlecht. Einer fehlt noch. Und der
einer fehlt noch,
der spielt mittlerweile in München als geborener Münchner.
Ach, oh. War Alex?
Ja, genau.
Alex hat sich da reingeholt, ja, oder was? Ja, genau. Alex ist ja, warum ihr dann auch wirklich meinen Hut genommen habt. Bei solchen Zuständen.
Wer war denn noch Topscorer?
Aber richtig stark. Steiger mit 15 auch noch.
Ja, okay.
Pleiss 14, Benzing 12, Schafazig 9, Tada 9, Zwiener 4, Giffey 2. Aber das war auch tatsächlich schon so, dass ihr da ausgeschieden wart.
Du, ja. Alex, das müssen wir jetzt nicht nochmal. Gleich zählt er noch die israelischen Punkte.
Ich habe es nochmal rekonstruiert, weil das war ja wirklich Wahnsinn mit dem Auftaktsieg gegen Frankreich. Ja. Und dann gegen Belgien.
Ja, wenn du dir die Gruppe anguckst, dann haben wir Frankreich und Israel aus der Gruppe geschlagen und dann gegen Belgien, Ukraine
und Großbritannien
verloren.
Ja, genau. Bitter.
Gute alte Zeit.
Ja.
Peer, lieben Dank. War das für dich ein guter Podcast?
War solide, würde ich sagen. Sehr solide. Haben wir abgeliefert.
Ich gebe uns Applaus.
3+ oder 2- in dem Bereich, ne? Aber sie waren stetig bemüht. Peer, viel Spaß am kommenden Wochenende. Am Montag ist es soweit und dann viel Spaß auch bei den nächsten Tagen beim Training. Es ist kein trainingsfrei in Ulm.
Nee,
ist nicht. Bis dahin, eine gute Zeit. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, klar. Grüße. Bis dann, ihr beiden.
Ciao. Ja, so. Da war ein bisschen was dabei.
Ein freundlicher Mensch einfach.
Absolut. Sehr reflektiert und auch, also, man weiß ja nicht, ob er nächstes Jahr noch spielt, sagt er.
Genau.
Das habe ich so richtig verstanden.
Das hast du richtig verstanden. Mhm. So, wir sind ganz schön lang geworden jetzt. Ich will gar nicht groß, du wolltest noch eine Zuschauermail loswerden.
Ich wollte nicht, ich werde.
Du wirst.
Ja. Okay. Warum bist du da immer so defensiv?
Bin ich nicht defensiv. Ich freue mich über Zuschriften an abteilungbasketball@gmail.com. Ja, Kritik, so Anregungen, so. Lob.
Ja.
Wie auch immer. Fragen.
Ein bisschen Bepanthen auf die Seele.
Bepanthen auf die Seele, ja.
Genau.
Wer hat was geschrieben und warum eigentlich?
Ich habe eine sehr interessante Frage von Stefan Reichert, die ich mir auch schon gestellt habe während dieser Saison.
Oh.
Wir haben sehr viele internationale Spiele.
Ja.
Ja, und bei vielen internationalen Spielen ist die Halle so gut wie leer. Was glaubst du, wieso? Woran liegt das?
Oh wow, das soll ich in einem Satz beantworten.
Mhm, versuch's mal.
Keine Ahnung.
Das ist kein Satz.
Da fehlt ein Prädikat. Ja. Ich würde sagen,
es sind zu viele Spiele insgesamt. Man kann nicht durchblicken, wer gegen wen wann spielt, in welchem Wettbewerb.
Genau, also sicherlich, ja schon mal an. Wir haben das prognostiziert, dass der Basketball sich kannibalisieren wird durch diese unterschiedlichen Wettbewerbe, Euroleague, Eurocup und Champions League. Das ist Schrott Und das mögen Zuschauer nicht. Sie mögen das Duell und wollen eben auch wissen, wer ist der Beste, wer kommt weiter. K.O.-Runden sind immer besser als Gruppensysteme. Die Gruppen werden, glaube ich, zu lange durchgezogen, beziehungsweise ist alles zu undefiniert. Da gibt es dann noch im Eurocup noch einen Top 16. Sowas würde ich abschaffen. Also ich würde, wenn Gruppenphase, okay.
Und dann
ich
sofort.
Ich bleibe als Vorbild, bleibt für mich die Fußball-Champions League. Du hast eine Gruppenphase, bumm, zu Ende. Die Teams kommen weiter, Achtelfinale K.O. Im neuen Jahr, ab
also
Februar
K.O.-System. Hin und Rückspiel.
Absolut, ja, genau.
Also keine Best-of-Three-Serien.
Nein. Also beziehungsweise oder sowas. Im Basketball kannst du ja auch Playoffs machen, okay?
Ja.
Aber es muss um was gehen. Du kannst kein Top 16 machen im Eurocup. Finde ich Banane.
Ja.
Du musst irgendwann mit dem K.O.-System anfangen. Die Zuschauer wollen das Gefühl haben, es geht um was. Die können mit Begriffen Achtelfinale, Viertelfinale viel mehr anfangen als mit Top 16. Nochmal von vorne, nochmal eine Gruppe, nochmal sechs Spiele und so weiter. Käse. Das ist sicherlich ein Problem, die Unübersichtlichkeit der verschiedenen Wettbewerbe und ja, dadurch natürlich auch dieses etwas zerfaserte, wer kommt denn da? Natürlich haben die Teams oftmals keinen bekannten Namen. Ich meine, da kommt jetzt nach Ulm kommt jetzt Andorra. Da denkt man natürlich auch, also
okay, ach, die spielen Basketball?
Ja, da wie Andorra, das ist doch ein Land und weißt du, die kennt man auch nicht. Man kennt Mannschaften.
Roter Stern Belgrad, also
genau, die kennt man.
Überall ist es so ein bisschen verteilt in allen Ligen. Jetzt stell dir mal vor, du würdest einen Wettbewerb haben oder du brauchst ja eigentlich schon zwei. Du hast diesen Top-Wettbewerb.
Also ich bleibe dabei, dass es so laufen sollte wie im Fußball. Eine Champions League mit sportlicher Qualifikation, unterschiedlichen Kriterien eventuell. Das heißt, die Spanier dürfen vier Mannschaften abstellen und die Deutschen zwei, je nach Ranking und so weiter und so fort. Aber sportliche Qualifikation in jedem Fall. Du musst schon in der Tabelle unter den ersten 1, 2, 3, 4 sein, je nach Regelung eben. Aber ich mag die EuroLeague total gerne, weil ich mag generell gerne, wenn sehr, sehr guter Sport abgeliefert wird. Deswegen schaue ich gerne Olympische Spiele, weil da der beste Sport ist, blablabla, egal. Aber das Konstrukt der EuroLeague ist eine 6. Ich mag das nicht mit den A-Lizenzen, das ist alles Käse.
Die Systematik des Closed Shop
ist Quatsch, bringt's nicht. Und du siehst es ja auch, dass Vereine, die was machst du denn mit A-Lizenzern, die dann plötzlich weniger Geld haben und die vom Budget her da gar nicht mehr reingehören und sportlich durchs Raster fallen? Das ist alles nicht
geklärt. Und was machst du in der zweiten Jahreshälfte der Euroleague? Das wird uns ja das begleitet ja.
Ja, genau.
Habt ihr neulich beim Gran Canaria-Spiel thematisiert. Für die ist es ja besonders bitter. Die scheinen ja nicht konkurrenzfähig zu sein. Das heißt, dieses eigentlich in fünf Spielen ist klar, jedes Spiel ist eigentlich Schaulaufen.
Genau, die werden 20 Spieltage vor sich, wo es für die um nichts mehr geht.
Du das kommt ja noch dazu.
Achtmal um den Erdball.
Ja.
Da zum Beispiel auch 30 Spieltage und dann kommt ein Viertelfinale, was unfassbar spannend ist und super ist, mit einer Best-of-Five-Serie. Und dann kommt das Final Four.
Dann ist vorbei.
Und dann ist Schluss.
Das sind ja nur mehr drei Spiele dann. Das ist ja auch.
Das ist so komprimiert.
Klar, da hast du wiederum das NBA-Modell, das natürlich die Playoffs zelebriert, maximal mit dreimal Best of Seven, viermal Best of Seven sogar. Also da gibt es noch viel, viel mehr Spiele. Aber deshalb auch, lange Rede, kurzer Sinn.
Ja.
Deshalb sind die Hallen halb leer.
Ja.
Sagen wir so. Aber gut, du kannst eine elegante Überleitung machen, was den Wettbewerb betrifft, denn unser nächster Gesprächsgast spielt weder Euroleague noch Eurocup.
Das ist korrekt. Endlich mal freie Woche international für die MHP-Riesen Ludwigsburg. Und mit dem Thema wollten wir uns eh mal beschäftigen, weil dort ja wahnsinnig viel los war in den ersten Wochen der Saison. War immer schwierig, weil Ludwigsburg Champions League spielt, immer dienstags, also Podcast-Aufzeichnungstag, schwer zu erreichen. Heute nicht, heute steht er uns zur Verfügung. Wir grüßen nach Ludwigsburg und sagen Hallo zu John Patrick. So, da ist er. Liebe Grüße nach Ludwigsburg. John Patrick ist da, Head Coach der MHP-Riesen. Und in der letzten Saison Dritter nach der Hauptrunde gewesen. In diesem Jahr, John, läuft es alles ein bisschen anders. Hast du trotzdem das Gefühl, dass du noch im Plan bist mit dem, was du dir so vorgestellt hast, trotz der ganzen Irrungen und Wirrungen hier zum Saisonbeginn?
Ja und nein. Ich gebe zu, wir haben ein paar Chancen aus der Hand gegeben im Spiele. Aber wenn man vergleicht, was wir letzte Saison und diese Saison von Ergebnis haben, wir haben natürlich zu Hause gegen Würzburg gewonnen. Letztes Jahr, dieses Jahr haben wir verloren.
In Ulm haben wir verloren letztes Jahr, dieses Jahr haben wir gewonnen. Und ich glaube, alle anderen Ergebnisse sind gleich, wenn ich nicht mich verwirre. Ja. Spielplan war schwierig. Wir hatten ein Norovirus-Outbreak. Wir hatten auch, muss ich ehrlich sagen, personell Schwierigkeiten mit paar Spiele, die nicht gepasst haben oder sich nicht wohl hier gefühlt haben, auch wenn die gute Typen waren. Und ja, das kam alles zusammen mit Verletzungen, zwei Verletzungen für Konsti Klein, Gehirnerschütterungen, einen gebrochenen Hand von Klaassen, und irgendwie haben wir das hoffentlich überstanden und wir stehen mit 4-4 eigentlich im Soll.
Ja. John, erklär uns doch mal ganz kurz, also dein System, deine Art Basketball zu spielen, ist ja schon fast eine Art Markenzeichen geworden, und seit Jahren machst du das ja auch vom Personal her so, dass du zu Saisonbeginn oder auch in der Preseason ausprobierst, Spieler mit kurzzeitigen Verträgen ausstattest und guckst, ob das funktioniert. Kann man das so verallgemeinern?
Ja, mit manchen Spielern. Wenn ein Spieler wie Justin Sears oder Dwayne Evans oder wer auch immer im BBL gespielt hat, dann natürlich könnten wir keinen Probevertrag machen. Mhm. Wir haben auch Spiele gehabt, Caron Johnson in Vergangenheit, Michael Stockton in Vergangenheit, Jordan Crawford dieses Jahr, die kein Garantie hatten, ganz offenen Tryout-Vertrag über 2-3 Wochen, und die haben hervorragend gespielt und die richtige Einstellung gezeigt und haben ein Karriere bei uns gemacht oder hatten ihre Karriere bei uns angefangen in der ersten Liga.
Was war denn das Problem in diesem Jahr, John? Also dieses Jahr, letztes Jahr kann ich mich erinnern, gab es sehr wenige Personalwechsel, gerade zu Saisonbeginn. Dieses Jahr aber doch extrem. Worauf führst du das zurück? Muss man einfach auch Glück haben? Oder du hast ja auch gerade gesagt,
Spieler haben sich auch nicht wohlgefühlt. Glück und Unglück, würde ich sagen. Glück war, dass Jordan Crawford, wie gesagt, in seinem Tryout-Vertrag uns überrascht hat. Wir hatten ihn nicht auf dem Bildschirm. Ich habe ihn natürlich kennengelernt durch Mike Taylor, weil Mike Taylor war sein Coach in der TBT. Mhm. Ich habe mit Mike gesprochen. Er hat gesagt, du sollst ihm in jedem Fall ein Tryout geben. Ich habe auch mit Kobe Carl gesprochen. Kobe hat ihn in New York in der G-League trainiert und gesagt, hey, der ist klein, aber der hat Power. Der hat unglaublich Power. Also das war Glück, dass er gekommen ist und wollte einen Pro-Vertrag haben. Es hat nicht funktioniert wie gewünscht mit, auch wenn er ein sehr guter Spieler ist, mit Trevor Mbakwe. Er hat ein paar sehr, sehr gute Spiele, aber es hat auch zu tun mit seinen familiären, also seinen Family-Situation. Er hat einen 10-jährigen Sohn, der unbedingt in International School gehen wollte. Und wir konnten ihn nicht, er konnte ihn nicht eine passende Lösung hier finden, in der Nähe von Ludwigsburg. Und das hat, glaube ich, mehr zu tun als Basketball mit seiner Entscheidung, was ich respektiere. Und
mir hat jemand das Gerücht gesteckt, dass die Knie von Trevor Mbakwe bereits seit 1-2 Jahren überhaupt nicht mehr funktionstüchtig sind. Das ist dann scheinbar
falsch. Nee, ich würde das nicht sagen, weil er hat, ich weiß es nicht, ob, also sein Knie war nicht kaputt. Es war vielleicht, ich muss ihn fragen, die 2 Spiele pro Woche war nicht optimal, in meiner Meinung für ihn, aber es hat viel mehr zu tun mit seinem Privat,
ja,
Situation und dass er mit seiner Familie wohnen, natürlich zusammen wohnen möchte und dass er keine Schule für seinen Sohn, ja, gefunden hat hier.
Du wirst jetzt auch
ich glaube, das war der, ja, Hauptgrund.
Vor einigen Tagen gab es noch einen Artikel in der Stuttgarter Zeitung, der hat nochmal, der Artikel nochmal dein vermeintliches Zitat gebracht, dass du, oder das von dir stammen soll, dass du die Spieler so aussuchst nach dem Motto, you go my way or you go to the highway. Also das
nein,
ist da
nein,
was das dran, dass du,
ich meine,
bei dieser ganzen Wechselei,
viele John, komische Sachen lesen oder ich habe das nicht gelesen, aber nee, das ist nicht so. Wir müssen alle Kompromisse machen. Also jeder Coach muss manchmal diplomatisch sein.
Ja. Aber
ich habe viel Respekt für Trevor, für Spieler, die sportlich nicht passen. Und das war diese Entscheidung mit Thomas Wilder, der einfach Heimweh hatte.
Mhm.
Er hat gesagt, er will zurück in die USA. Er hat sich nicht wohl gefühlt in Deutschland, außerhalb der USA. Und da muss ich, was kann man sagen?
Naja, da kann man nicht viel sagen. Aber hast
das
du
ist
denn
ein
Angst?
Rookie, der, ja, hat super angefangen.
Hast du eine gewisse Sorge, John, dass du, ich sag mal so, dass deine Reputation auch darunter leidet? Also, weil das ja immer wieder mal so ein Thema ist, ja, John Patrick, der sortiert dann da aus, hire and fire. Also hast du ein bisschen Sorge, dass dein Ruf dadurch in Mitleidenschaft gerät? Oder ist dir das
Nein,
egal?
Nein, weil die Leute, die mich kennen und die Leute, die unter mir gespielt haben, wissen, dass wir haben nicht die große Etat, aber wenn es passt, ich würde immer gern Leute hier für mehrere Saisons haben.
Mhm.
Und ich bleibe in Kontakt mit Spielern, die auch nicht hier sportlich, Tanner Smith oder Kobe Carl oder Leute, die, ja, hier gespielt haben, aber für einen oder anderen Grund weggegangen, ja, sind.
Also das habe ich auch gehört, dass du giltst als sehr, sehr gut vernetzt. Würdest du das selber auch so sehen, dass du wirklich unheimlich viel vernetzt, irgendwo Drähte hast, dass Networking-mäßig sehr weit vorne bist?
Ich weiß es nicht. Ich kenne Spielermarkt relativ gut, aber ich muss es gut kennen, weil in den meisten Fällen könnten wir nicht mehr Geld als ein Top-Verein ausgeben, aber ich versuche immer rohe Diamanten zu finden. Das weiß ich nicht. Ich arbeite gern mit hungriger, jüngeren Spielern, aber ich arbeite auch gern mit verrückter, älter Spielern.
Okay.
Wie Adam oder David McRae. Also
okay, die kommen also in die Kategorie verrückte ältere Spieler. Gut, dass David McRae,
ja,
hat regelmäßig unseren Podcast.
Ja, ich habe Adam für 7, 8 Jahre gecoacht. Das ist ein Verrückter, aber niemand will mehr als Adam gewinnen. Das kann ich sagen. Er lebt Basketball und was ich sagen möchte, ist, dass die Emotionalität kommt mit Basketball und wenn die Emotion für die Mannschaft ist und wenn man ein bisschen zu ehrgeizig ist, habe ich viel Verständnis, ja, davon.
Die Personalplanung ist, glaube ich, auch noch nicht ganz abgeschlossen und ihr habt auch noch einen, sage ich mal, liga-internen Konkurrenten in Bonn und wie ich so höre, seid ihr da so an den gleichen Spielern dran, die so auf dem Markt sind, also sowohl die Bonner haben bei Clint Chapman angerufen, der in Berlin entlassen wurde, und ihr wohl auch. Jetzt ist die Frage, wer hat denn die besseren Argumente? Wie sieht das denn aus mit der Verpflichtung von Chapman? Der hat sich ja in Berlin wirklich sehr gut dargestellt. Ist da was dran?
Ja, es wird mehr als ein bisschen dran. Also er kommt hier ein paar Stunden.
Okay.
Er hat bei uns unterschrieben.
Aha.
Oho, ey. Und es ist vorbei. Ja.
Es ist, die Jagd nach Clint Chapman ist vorbei, er unterschreibt in Ludwigsburg. Okay, das ist, sag ich mal, brandheiße News. Dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch, denn ich glaube, das ist ein kleiner Coup, denn er hat ja in Berlin mehr als überzeugt. Was hat dir an ihm besonders gefallen?
Dachte ich auch. Also die Wahrheit ist, dass ich im Preseason, ich kenne seinen GM, sein GM in Japan war mein ehemaliger Spieler. Und als er im Sommer nach Olympiakos gekommen ist, als Trainingsspieler, war ich sehr interessant in ihm, habe mit David Blatt gesprochen, dachte, dass ich eine gute Chance hatten, und dann natürlich hat Alba ihn geschnappt, weggeschnappt. Und ich dachte, vor ein paar Wochen habe ich gefragt. Die haben gesagt, nee, er wird bestimmt in Berlin bleiben. Und ich sage, ja, das kann ich verstehen, hat gut gespielt. Ich war auf ein anderes Spiel in der Türkei. Und dann diese Spieler in der Türkei hat sich gemeldet, nee, er geht nach Alba. Was?
Okay.
Er geht nach Alba Berlin. Ja, die haben ein Angebot gemacht. Okay, dann was ist mit Clint Chapman? Ich habe mit Clint's Agent gesprochen, er hat nichts gehört. Aber in den nächsten paar Tage geht vorbei, dann zurück von Chapmans Agent gehört, nee, es scheint nicht so gut in Alba. Also das war ein Glück in Unglück, dass ich, also Clint war meine erste Wahl. Mein zweite Wahl, der in der Türkei ist, geht wahrscheinlich nach Alba. Und ich kann meine erste Wahl wieder rekrutieren. Aber am Ende war es, glaube ich, sehr knapp zwischen uns und Born und auch ein paar andere Vereine in Spanien.
Okay.
Und
gut, dann
ich weiß nicht. Also am Ende hatte ich eine sehr gute Rede mit Clint am Telefon vor ein paar Tagen und bin froh, dass, also seit Wochen haben wir überlegt, wer könnten wir unter dem Korb haben als Verstärkung, und ich bin zufrieden.
Ja.
Aber er ist
das wirft so ein bisschen unsere Planung jetzt hier für die nächsten Gespräche über den Haufen, weil jetzt muss ich gleich in Berlin anrufen und fragen, welchen Spieler aus der türkischen Liga sie da auf der Liste haben.
Ja, das war sehr cool. Also das hat mich auch überrascht.
Ja, gut.
Aber wir würden sehen.
Ja, wir werden sehen. Also ist mir völlig klar, dass du den Namen hier nicht nennen kannst, aber das ist Teil meines Berufes, das rauszufinden. Okay, die andere Sache ist die im Übrigen, dass die Bonner haben Shane Gibson entlassen. Also da wäre noch ein Guard frei jetzt geworden. Also wenn ihr da noch euch kurzfristig austauschen könnt, denn der ist jetzt auch auf der Straße gelandet, wie ich gerade erfahren habe, da die Bonner
einen anderen verpflichtet haben. Ja, ich war auch im Gespräch mit Spielervermittler für einen anderen Guard. Und wahrscheinlich geht er nach Bonn. Das ist noch nicht bestätigt.
Also ich habe eine Bestätigung aus Bonn bekommen, da geht es um Oliver Hanlon.
Olivier.
Genau, Olivier Hanlon, der ist
tatsächlich
der Shane Gibson-Ersatz in Bonn.
Gut.
Das ist bestätigt.
Das stimmt.
Ja, also einiges los auf dem Spielermarkt, und mir war schon klar, dass du Chapman irgendwo auf der Liste hast, weil du bist ja lange Jahre in Japan gewesen, ebenso wie Chapman. Also vielleicht war da die Wege dann auch ein bisschen kürzer. Bekommt er denn dann auch einen Vertrag bis Jahresende, oder muss der auch
mit?
Okay, also der
bis Saisonende.
Bis Saisonende, nicht genau. Ja, genau, also sehr gut. Gut, das sind natürlich interessante Sachen. Dann hast du auch noch einen Litauer verpflichtet, was allgemein so dargestellt wurde, dass es fast ein bisschen untypisch ist für deine Taktik und für deine Marschroute. Und um vielleicht auch nochmal auf Bogdan Radosavljevic zu sprechen zu kommen, als er verpflichtet wurde zu Saisonbeginn, haben wir uns hier, also Alex und ich, auch bei Telekom Sport gedacht, ja, passt denn so einer wie Boggy tatsächlich in das System John Patrick? Also haben uns da schon Gedanken gemacht und waren jetzt nicht ganz so überrascht, dass es nicht gepasst hat. Hast du da so ein bisschen deine Philosophie verändert, also auch bei Boggy und auch bei dem Litauer, oder was waren da die Hintergründe?
Also für Boggy, also der ist sehr talentiert. Und als ich hier war für Tryout im Sommer, hatten wir drei Coaches und ein Boggy. Und der hat super gearbeitet. Aber es stimmt, es hat nicht gepasst. Es passt viel besser in Ulm für ihn. Ja, aber der kann seinen Weg machen, denke ich, und ist offensiv ein unglaublich talentierter Spieler.
Ja. Wobei du jetzt nicht weiter sagen wolltest, dass er defensiv für dich nicht so talentiert ist. Oder waren es andere Dinge?
Ja, ich glaube, der ist konzentriert, sehr, sehr konzentriert in seinen Stats und Offensivstats. Und ich glaube, dass es war viele Sachen, die...
Also man muss ja auch kein großes Geheimnis draus machen.
Vielleicht mit 24 Jahren schwierig zu ändern.
Es kann ja
wir waren auch Gavin Schilling, sozusagen. Wir waren, unsere erste Wahl war Gavin Schilling. Wir dachten, dass er kommt. Mhm. Und wir haben viele es gibt die deutsche Center-Spielermarkt ist nicht so groß.
Das stimmt.
Und wir haben verpasst ein paar andere Spieler, die sehr, sehr interessant waren, die zu anderen Vereinen gegangen sind. Und ja, wir hatten Ulm nicht auf der Radar für Gavin, als er entschieden hat, nach Ulm zu gehen, war es ein bisschen zu spät für andere Spieler. Und wie gesagt, Boggy hat uns sehr positiv überrascht in seiner Tryout-Phase hier. Hat super gearbeitet und ich bleibe drauf, dass er seinen Weg finden wird.
Ja.
Natürlich hat seine Rolle, er war nicht zufrieden, also beide Seiten hat andere Erwartungen und wir haben, ich glaube, sehr professionell am Ende die Beziehung beendet und er könnte in eine bessere Rolle in Ulm gehen. Ja. Das war gut für beide Seiten.
Ich finde es übrigens auch gar nicht schlimm, also nicht unabhängig davon, ob das jetzt in dem Fall wirklich so war oder nicht, wenn man mal sagt, dass es menschlich nicht passt. Ich meine, das ist ja auch immer so eine Sache. Manchmal hat man ja einfach einen Draht zu einem Spieler, mal mehr, mal weniger und man sieht sich 10 Monate, 7 Tage die Woche. Da muss natürlich auch irgendwo so ein bisschen die persönliche Wellenlänge stimmen, unabhängig von Statistiken oder irgendwelchen Trainingsergebnissen. Also jetzt nicht im Fall
Boggy,
also
nicht generell. Ja, das kann auch sein, aber Boggy war immer höflich und das war kein Problem.
Das war kein Problem.
Also ich habe auch Erfahrung gehabt mit Leuten, die sozusagen sozial nicht gepasst hat oder mit mir nicht gepasst hat, aber das war nicht der Fall. Mit der Litauer, mit Donatas, glaube, das ist mit in jeder Verein so in Deutschland oder die meisten. Wir haben eine sehr schwierige Zeit jetzt, dass vielleicht 80, 100 amerikanische, junge, talentierte amerikanische Spieler, die vorher in Europa gekommen sind, jetzt in der G-League spielen für viel mehr Geld als vorher.
Ja.
In der Vergangenheit war der Maximum Contract-Vertrag $35,000 or $33,000 brutto. Und jetzt haben die Two-Ways und verschiedene neue Verträge. Und du hast 3, 4 Spiele von 30 verschiedenen Mannschaften, die vorher in Europa gekommen sind, die jetzt nicht kommen. Und ich glaube, jeder Verein sucht Spieler, die hier sein wollen. Das ist europäische Spieler, die zu Hause hier fühlen, die vielleicht das Talent für die BBL haben. Und ja, also Donatas ist athletisch, großer Point Guard, sehr lernfähig. Ja, er will. Und es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Ja. Es ist natürlich ein Learning Curve, Orientationsphase, aber es macht Spaß, mit so, ob das deutsche Spieler oder litauische Spieler, die wirklich in Deutschland spielen will und eine gute Arbeitsmoral haben. Und insofern denke ich, das ist ein Versuch von uns.
Vielleicht wirst du auch, John, dich immer häufiger auf dem europäischen Markt umschauen müssen. Du hast es gerade angesprochen, dass die Spieler aus der G-League natürlich teurer werden. Oder glaubst du, dass du einfach aufgrund der Art und Weise, welche Spieler du für dein System brauchst, ist es einfacher, amerikanische Spieler zu verpflichten als auf dem europäischen Markt?
Die Athletik ist schon, ja, wenn wir Vollfeld verteidigen, es gibt besonders junge deutsche Spieler. Wir haben einen, der eigentlich gerade bei mir vorbeigelaufen ist, der Kiwi Emanga. Wir haben junge deutsche Spieler, die das machen können. Und Kiwi hat 14 Minuten in Russland gespielt, als 2000 Geborener. Es gibt mehr und mehr athletische junge deutsche Spieler, die interessant sind. Aber ja, das ist halt auch zu tun mit Erfahrung. Und die meisten amerikanischen Spieler haben Erfahrung mit Fullfeldverteidigung und gegen Druck zu spielen. Und es ist so, in Europa ist es viel mehr Taktik, besonders bei, ja, vielleicht nicht so bei die serbische Balkanspieler oder litauische Spieler, spanische Spieler, die kommen sehr gut klar mit Druck, aber mitteleuropäische Spieler sind nicht gewohnt und deswegen suchen wir immer junge Spieler. Also wir haben in unserem Jugendprogramm auch einer von Griechenland mit deutschem Pass und einer aus Rumänien. Aber viele, viele interessante junge deutsche Spieler, die in Zukunft für mich oder für Berlin und die Mannschaften, die gern schnell spielen könnten.
Ah ja. Okay, John, gut, halten wir fest. Also, You Go My Way or You Go to the Highway ist nicht ein offizielles, kein offizielles John Patrick Zitat. Trotzdem werden weiter 40 Minutes of Hell in Ludwigsburg gespielt.
Nee. Ich würde auch sagen, Michael, wir müssen jedes Mal, jede Saison anders spielen. Und letzte Saison haben wir einen Stil gespielt, die dieses Jahr mit diesem Personal nicht funktionieren, aber wir würden unseren Weg finden.
Dann schauen wir mal, wie Clint Chapman dann in Ludwigsburg funktioniert. Das ist natürlich die heißeste Meldung des Tages. Und in jedem Fall alles Gute für den weiteren Weg. Wir rechnen stark damit, dass Ludwigsburg noch ganz, ganz sicher in die Playoffs kommt und ähnlich viel Rabatz macht. Ja, gut, damit musst du mittlerweile leben. Du bist so oft in den Playoffs gewesen in den letzten Jahren. Den Anspruch muss man schon vertreten. Alles klar, liebe Grüße nach Ludwigsburg. Viel Spaß mit Clint Chapman, auf dass er die gute Teamchemie von Alba Berlin mit noch rüberbringt und ein bisschen Karma noch in euer Team mit reinträgt. Das kann in keinem Fall schaden.
Absolut, das wäre gut. Gut. Okay, Michael, vielen Dank.
Zeit. Ciao.
Ciao.
Jo, das war natürlich mal Info aus allererster Hand. Ja. Chapman also in Ludwigsburg und ein dubioser Spieler aus der türkischen Liga auf dem Weg zu Alba Berlin. Da sind wir mit der Recherche noch nicht weiter. Aber wenn das so weit vorangeschritten ist, denke ich mal, wird das bis zum nächsten Podcast schon unter Dach und Fach sein. Auch spannend, was sich da tut.
Absolut, absolut. War das jetzt ein guter Podcast heute?
Ja, also don't want to toot my own horn hier, aber wir hatten halt zwei schöne Gesprächspartner, die sehr viel erzählt haben, viel mehr Zeit hatten als unser letztwochiger Gesprächspartner. Das war sicherlich auch schön, dass wir ein bisschen mehr Zeit hatten für die beiden heute und insofern.
Muss man mal durchschnaufen.
Vielleicht war es auch ganz schön, dass wir unseren ersten Gesprächspartner schon so früh reingeholt haben ins Boot. Das wollen doch die Zuhörer nicht, stumpfe Gelaber immer, sondern zack, rein.
Apropos Gesprächspartner, es ist auch immer wieder ein Thema, was die Zuschriften bei abteilungbasketball@gmail.com betrifft, ob wir englischsprachige Interviews machen sollen. Mhm. Da habe ich einen sehr interessanten Vorschlag aus Oldenburg.
Ja.
Ricky Paulding. Also schreibt Klaus Mertens, dass das, also er wäre auf jeden Fall für englische Interviews, weil dann kannst du eben auch solche Spieler mal vorkommen lassen.
Ja, das ist völlig richtig. Wir werden das auch mal machen. Ja. Ich weiß nur nicht, ob nächste Woche. Nächste Woche haben wir vielleicht Philipp Herkenhoff von Vechta, wenn er denn spielt.
Ja, stimmt.
Wenn er spielt.
Ach, es passiert so viel.
Wird er sicherlich bei uns zu Gast sein.
Ich bekam gerade eine Nachricht von meinem Cutter Jonas, dass der Export für Doku Teil 3 auch läuft.
Das heißt, nach dem Griechenland-Spiel dranbleiben bei Telekom Sport, Alex Dechant und seine Road to China Teil 3.
Genau.
Anschauen.
So heißt das.
Und für gut befinden.
Das hoffe ich doch, ja.
Na gut. Scheint viel Arbeit gewesen zu sein, so wie er durchpustet. Das war's von dieser Stelle. Bis nächste Woche. Gute Zeit.
Tschüss.
We treat people here with complete respect. This is Germany.